Herr Jesus Christus, wenn wir jetzt in den Nachmittag hineingehen und weiter nachdenken wollen über das uns heute beschäftigende Thema, dann ist es unsere Bitte, auch an dieser Mittagszeit, dass du mit deinem Heiligen Geist unter uns wirksam bist, dass du unsere Gedanken lenkst, unsere Sinne begleitest, dass du unseren Kopf wach machst, dass du uns auch in unserem Herzen bestimmst. Wir danken dir, dass du in unserer Mitte bist und wir ehren dich. Unseren Gott. Amen. Ja, schön, dass Sie noch da sind. Wir gehen weiter. Wie sind wir denn marschiert bis hierher? Wir sind so marschiert, dass wir bei dem großen Thema Kanonsbildung und Inspiration uns gesagt haben, es soll uns darum gehen, dass wir ein reflektiertes Verständnis der Bibel bekommen, dass wir eine Entscheidung treffen, was die Bibel betrifft und dass wir auch Erfahrung machen, was die Bibel angeht und am Ende auch Freude rauskommt. In der Mittagszeit war die Freude bei manchen noch überschaubar, weil sie eher teilweise besorgt waren. Ich kann Sie beruhigen, halten Sie durch. Also es wird positiv enden, keine Sorge. Ja. Aber nichtsdestotrotz denke ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man da sich diese Fakten einmal bewusst macht, damit man nicht aufs falsche Pferd setzt und letztlich auf dem falschen Pferd dann doch scheitert. Und deswegen ist dieser Prozess heute Morgen so ungewöhnlich, der vielleicht für den einen oder den anderen gewesen sein mag, eine ganz wichtige Sache. Wir haben versucht, uns anzuschauen, wie kam es zur Kanonbildung im Alten Testament, mit der Besonderheit der griechischen Abteilung, Septuaginta. Wir haben versucht zu entdecken und zu beschreiben, immer nur so ganz bisschen pauschalierend, dass natürlich uns die Kanonbildung des Alten Testament betreffend uns wesentlich leichter fällt, weil wir die Zeugnisse von Jesus und den Aposteln haben und diese Perspektive vom Ente ins Ate uns eine große Griffigkeit gibt. Mal abgesehen von der Aufnahme der Apokryphen innerhalb der katholischen Kirche. Das war dann so ein Punkt, den wir dann noch so im Hinterkopf haben sollten. Wir haben dann gemerkt, im Neuen Testament gibt es eine innere Evidenz aus den Texten heraus, die natürlich uns ein gewisses Signal gibt. Die Texte verstehen sich als Wort Gottes. Das ist für uns natürlich ganz, ganz wichtig. Und dann zu merken, wie sofort nach Zeitende dieses Textbestandes die entsprechenden apostolischen Väter und andere Autoren diese Texte als Schrift zitieren. Als Schrift, das heißt auf dem gleichen Level wie das Alte Testament als Schrift zitieren. Dann diese verschiedenen Sammlungen, die sehr schnell sich gebildet haben, etwa um 160, unser Canon Muratori, und dann Ost und West, denken Sie, 382 und diese Zeit, wo wir in etwa zu einem gewissen Textbestand kommen. Dann unsere kleine Abweg Richtung Reformationszeit und dann haben wir noch einen kurzen Zwischenstep gehabt, was Inspirationsverständnis betrifft, dass eben die alte Kirche, angefangen von Clemens, Tertullian, zu Augustinus eben ein Verbalinspirationsverständnis hatten. Soweit haben wir uns ganz grob ungefähr durchgearbeitet und haben uns deutlich gemacht, dass nach der Reformationszeit wir eben nach der Phase der Orthodoxie dann in eine sehr spannende Zeit hineinkommen, die man eben mit dem Stichwort der Aufklärung am besten umschreiben kann. Und diese Phase der Aufklärung ist, und das für das Verstehen der Bibel, im europäischen Kontext dann sehr, sehr wesentlich gewesen. Und diese Phase wollen wir natürlich uns jetzt ein wenig angucken, weil es da sowohl eben um diesen Kanon und vor allem eben auch dann um die Inspiration geht und um das Verständnis der Bibel geht. Und wir wollen dazu einen kleinen Blick werfen auf die Zeitgeschichte und dann auf wichtige Persönlichkeiten. Und diese beiden Folien, die kriegen Sie auch dann wieder. Jetzt muss ich gerade gucken, was ich zuerst brauche. Nehmen wir das noch einmal hier auf, dann haben Sie hier nur einfach mal, damit wir zeitgeschichtlich wieder ein bisschen reinkommen, das sind ja nicht Sachen, mit denen man sich jeden Tag befasst, ein Gefühl, wo sind wir da eigentlich gelandet? Jetzt muss ich wieder so ein paar leere Floskelsätze sagen, bis es endlich alles da ist. Okay, wir harren und warten der Dinge und Sie sehen hier eine Grafik, wo drüber steht, wichtige politische Ereignisse und Publikationsdaten. Also wir landen im 17. Jahrhundert so ganz grob. Hier links außen mit 1567 von Flacius, Glabe Scripturae Sacrae, da sind Sie also noch in der Zeit der Orthodoxie. Also dann noch klassische Festlegung der Heiligen Schrift mit einer entsprechenden Inspirationslehre. Dann noch Gerhard mit seinen Loci Theologici, das ist ein klassischer Kandidat der Orthodoxie. Da wird alles noch sehr genau und klar festgelegt, insbesondere auch das Inspirationsverständnis ist da sehr streng gezurrt. Also bis dahin ungefähr haben wir diese Klarheit in diesen Dingen. Dann entdecken wir oben zeitgeschichtlich die Phase natürlich hier des 30-jährigen Krieges und dann der Revolution in England. Das sind alles Daten, die parallel laufen. Für uns jetzt sehr, sehr wichtig und spannend wird es, lassen wir mal Grotius weg, aber hier bei Spinoza. Hier ist das faktisch das Startdatum mit einer Bibelkritik, mit seinem Tractatus Theologico Politicus, wo also da etwas zum ersten Mal reinkommt von Fragen der Autorenschaft, biblischer Bücher, Themen wie eben die Weitergabe der Bibel, Vertrauenswürdigkeit, Frage, ist das überhaupt so zu sehen? Das ist also der Gedankengang, der bei Spinoza anfängt. Dann haben wir hier andere, hier die französische Abteilung, hier die englische Abteilung. Das heißt, nur damit man weiß, das war kein rein deutsches Phänomen, sondern das war ein europäisches Phänomen. Diese Phase, die anfing im holländischen Bereich, jetzt was Spinoza angeht, im französischen, im englischen Bereich und dann eben auch im deutschsprachigen Bereich. Und für uns im deutschsprachigen Bereich, Sie merken, wir sind meistens ein bisschen hinten ran, das ist ja dann auch typisch für uns, aber wenn wir dann sind wir stark, wenn wir endlich es geschafft haben. Also dann haben wir hier Semmler und dann Lessing, Kant und dann hier unten kommt noch ein Name, den müssen Sie sich unbedingt schon mal merken, nämlich Johann Georg Hamann, auf den gehen wir heute noch besonders ein. Hat nichts mit dem Hamann aus der Bibel zu tun, keine Sorge, sind auch einige Jahre später. Aber dieser Mann ist sehr, sehr wichtig. Also, warum wir das hier kurz sehen, ist zu begreifen, wir haben mit dieser Phase der beginnenden Aufklärung eine Phase, wo eben auch es beginnt, bibelkritische Autoren zu geben. Und das in einem europäischen Kontext. Holland, England, Frankreich und dann die deutsche Seite. Für uns zu merken, einmal Spinoza und nachher dann hier Semmler, Lessing, Kant und schon als Gegenposition anzudeutend für nach dem Kaffee trinken, dann Johann Georg Hamann. Das ist dann eine ganz wichtige Figur, auf die wir dann noch weiter eingehen werden. So, das so ganz kurz. Sie kriegen, wie gesagt, das noch einmal dann gezeigt. Sie kriegen die Texte. Jetzt gehen wir das noch einmal ein bisschen anders an. Hier ist eine andere Sichtweise, wo das noch einmal so uns dargestellt wird, hilft uns nochmal ein bisschen andere Perspektive zu kriegen. Nämlich, jetzt sehen Sie noch einmal hier diese Phasen, wie die Geistesgeschichte da gelaufen ist. Nämlich, wir haben hier unseren Freund Flacius und Gerhard, also die Abteilung der Orthodoxie. Und dann haben Sie hier die frühe Aufklärung in Holland mit Spinoza. Sie haben den französischen Teil, Sie haben den englischen Deismus und Sie haben dann die deutsche Aufklärung. Ich habe Ihnen hier noch zur Kontrolle mal Descartes hingeschrieben, damit Sie noch wissen, wo wir da zeitgeschichtlich sind. Die Cour de la Méthode, ja, für die das da lesen durften, mussten, konnten, sollten. Und dann haben wir hier die Abteilung mit Reimarius, Lessing, Semmler, Kant. Und da ist wieder unser Freund hier am Ende, auf den wir dann hinauslaufen wollen, nämlich Hamann. Ich habe Ihnen hier noch einen Namen genannt. Den Teil waren andere Seminare, den können Sie vergessen. Aber hier Troeltsch. Wir kommen noch darauf zu sprechen, auf diesen Theologen, weil er eine ganz wichtige Rolle spielt, was nun die Bibelkritik betrifft. So, habe ich Sie geistgeschichtlich auf Vordermann? Ist natürlich eine gewisse Herausforderung um 13.15 Uhr. Das war schon wahrscheinlich Ihrer Schulzeit nicht Ihr Lieblingsfach. Aber es ist wichtig zu begreifen, da haben massive Kräfte gewirkt. Und wir sind Kinder in diesen Kräften. Das heißt, wir können dahinter nicht zurück, sondern die haben ein Stück Geistesgeschichte geschrieben. Wir schauen heute nur noch mal und sehen, was ist denn geworden. Wir haben eine riesenlange Phase bis etwa 1700. Und dann haben wir eine Phase, nehmen wir mal jetzt die nächsten 250 bis ja schon 300 Jahre, wo wir merken, da ist ein ganz anderer Zungenschlag hereingekommen. Wie kann man ihn eigentlich zusammenfassen? Der Gedankengang, der hereinkam, ist, es ist absolut schwierig, diesen Kanon, den wir ja jetzt haben, so festzuhalten, wie er ist. Und zwar kam das ganz stark über den Gedankengang der Vernunft, des Rationalismus. Und damit des Gedankengangs, alles muss sich bitteschön messen lassen von der Vernunft her, vom menschlichen Verstand. Die entscheidende Autorität wird also der menschliche Verstand. das ist ja erstmal nicht schlecht, wenn der Mensch denkt, das ist ja jetzt das ist nicht die falsche Abteilung kommen, sondern was hier das Wichtige ist, ist dieses vorherrschende Prinzip und die Priorität. Das heißt, es kommt zu einem ganz hochinteressanten, immer deutlich werdenderen Rollenwechsel. Und dieser Rollenwechsel, den muss man ganz bewusst erkennen, weil dieser Rollenwechsel bis heute prinzipiell stattfindet. Der Rollenwechsel kann sich ganz einfach, kann man einfach so darstellen, stand bisher an erster Stelle das Wort Gottes mit dem Kanon Alten Neuen Testamentes und nachgeordnet der Mensch steht jetzt an erster Stelle vorgeordnet der Mensch mit seiner Ratio oder seinen Vorbefindlichkeiten und nachgeordnet die Heilige Schrift. Das ist eine relativ einfache Simplifizierung, aber hilft, um das mal hinzukriegen. Die Heilige Schrift hat entweder eine Priorität und der Mensch ist nachgeordnet, inklusive seines Verstandes, der hat ja nicht abgeschaltet, aber er ist nachgeordnet, oder umgekehrt, wir haben den Menschen, der eben jetzt zu beurteilen hat, was ihm in der Heiligen Schrift begegnet. Und dieses Grundproblem hat mit der Aufklärung begonnen. Das war eine Grundsatzentscheidung, die in der Aufklärung sich zeigt. Und das muss man ganz bewusst wahrnehmen. Davon, von diesem Spiel gibt es jetzt Dutzende von Varianten in unterschiedlichen Facetten. Aber immer wieder geht es um diesen Gedankengang. Was ist vorgeordnet? Was ist nachgeordnet? Ganz einfach, damit man es schnell verstehen kann. Wer hat den Vorrang? Wer hat die zweite Seite? Hat Gott mit seiner Kanonsbildung, mit allem, was dazugehört und diesem vorgegebenen Kanon, das Erste und der Mensch läuft hinterher, hinter diesem Kanon, oder steht der Mensch da und schaut sich diesen Kanon an? Und aus dieser Fragestellung heraus kam dann die Überlegung, dass die Ersten, die eben diese kritischen Entwürfe geliefert haben, ich nehme mal jetzt gerade so Namen wie Spinoza oder nachher auch Semmler, wir kommen noch drauf, dass die also quasi einen Anstoß gegeben haben, zu sagen, so einfach dürfen wir uns das in unserer modernen Zeit der Aufklärung, die sie dann war, dürfen wir uns das nicht mehr machen. Wir müssen ganz bewusst die Texte aus der Sicht der menschlichen Vernunft beurteilen, ein Urteil fällen und entsprechend auch dann gucken, wie wir in dieser Weise mit diesen Texten umgehen. Wir haben bei Semmler nachher, Johann Salomo Semmler, diesen Grundgedanken, den Sie jetzt auch schon von mir zitiert bekommen haben, dass die Heilige Schrift nicht Gottes Wort ist, sondern Gottes Wort enthält. So, und dann kommen Sie genau in die Grundproblematik hinein, die ich Sie bitte ganz bewusst wahrzunehmen. Nämlich die Grundproblematik ist die, dass wenn ich von dem Gedanken ausgehe, dann bin ich immer wieder in der Pflicht, als Mensch, wohlmeinend, wollen wir gar nicht feststellen, dass es nicht wohlmeinend ist, feststellen zu müssen, was ist Wort Gottes und was ist nicht Wort Gottes. Ja? Und dadurch kam es zu einer 200-jährigen Suche des sogenannten Kanons im Kanon. Sie können sich vorstellen, warum. Ja, ich habe einen Kanon, der meiner Meinung nach oder der Meinung der theologischen Richtung nach nicht unbedingt jetzt vielleicht der Ratio dieser Ausrichtung dieser Zeit entspricht. Also musste ich forschen, was halte ich von diesem Kanon fest? Wenn ich mit einem von außen angelegten Maßstab sage, folgendes Kriterium ist für mich wesentlich, um an den Kanon im Kanon feststellen zu können. Und jetzt begreifen Sie sofort die Problematik, ist ja nicht schwer. Nämlich die Problematik ist, dieser von außen angelegte Kanon ist abhängig vom Menschen. Das heißt, er variiert von Mensch zu Mensch, von theologischen Tradition zu theologischen Tradition, von Kulturkreis zu Kulturkreis. Es gab also ein, nochmal, vielleicht auch an vielen Stellen, wohlmeinendes Ringen um einen Kanon im Kanon. Aber ich kriege ihn nicht hin. Ich kriege ihn immer nur kurzfristig für meine Zeit und vielleicht für meine theologische Richtung hin. Und sobald ich mich auseinandersetzen muss mit dem Zeitgeist der nächsten 50 Jahre, mit anderen theologischen Strömungen, anderen Vorgaben, merke ich, wie mein Verständnis von Kanon im Kanon sich ändert. Und dies ist ein ganz wichtiges Grundthema, das wirklich uns jetzt seit Jahrhunderten bestimmt, in allen Facetten seit Jahrhunderten bestimmt. So, wie hat die christliche Kirche darauf reagiert? Es gab wie meistens unterschiedliche Möglichkeiten darauf zu reagieren. Sie wissen, dass eine Antwort auf die Orthodoxie ist der sogenannte Pietismus. Und der Pietismus mit seinen unterschiedlichen Facetten kann man ja als Startdatum Speners Pia Desideria nehmen, 1675. Ja, das ist quasi so eine interne, muss auch eine Zäsur haben. Also dann nimmt man das mal als Zäsur, Speners Pia Desideria. Und wenn Sie jetzt die ganzen verschiedenen großen des deutschsprachigen Pietismus mal nehmen, jetzt gerade vom Spener an angefangen, dann hielten die bei aller Kritik an der Inspirationslehre der alten Fasson fest. Das heißt, es begann so ein Riss. Und der Riss ist einmal festzuhalten an denen, die quasi, ich sag's mal in unserer Sprache, mit dem Zeitgeist meinten, mitgehen zu sollen. Und den anderen, die quasi sich auf der alten Inspirationslinie eingebunkert haben mit unterschiedlichen Argumentationen. Und ein Flügel ist eben der Flügel, der vom Pietismus her dieses altes Inspirationsverständnis festgehalten hat. Dieser Flügel im Pietismus war ja manchmal ein separatistischer, von der Kirche eher abgetrennter Flügel, manchmal ein stärker innerkirchlicher Pietismus, gab es ja unterschiedliche Facetten, ist natürlich für unseren deutschsprachigen Bereich ganz entscheidend. Im angelsächsischen Bereich kommen dann später schon die klassischen Erweckungszeiten auf, wenn Sie daran denken, dann der Baptismus oder der Methodismus. Das waren jeweils Bewegungen im Ursprung, die ganz, ganz stark am ursprünglichen Inspirationsverständnis festgehalten haben. Das können Sie sowohl bei John Wesley entdecken, noch viel stärker, wenn Sie später mal so eine klassische baptistische Person wie Spurgeon sehen. Da was ist, was Inspirationsverständnis ist, da ist also auch keine Lücke zu dem, was in früheren Jahrhunderten da gesagt worden ist von den Alten, die da entsprechend waren. Also, wenn Sie so wollen, über den Pietismus, nachher die angelsächsischen Erweckungsbewegungen, gibt es einen Flügel, der am alten Inspirationsverständnis festgehalten hat und später auch in eine kirchliche Strömung hineingeflossen ist, die, ich sag mal, in einer gemäßigten Weise, auch im universitären Studium, in einer gemäßigten Weise versucht hat, den biblischen Kanon festzuhalten. Ich komme noch darauf zu sprechen, das geht bis in unser letztes Jahrhundert hinein. Und auf der anderen Seite haben wir nun eben den Gedankengang ganz stark, wir müssen versuchen, mit dieser Macht des Rationalismus einherzugehen. Und dann gerät man natürlich in einen gewissen Abwehrkampf. Und dieser Abwehrkampf lässt sich eigentlich ganz einfach beschreiben. Es ist die klassische treuhänderische Abwicklung. Das heißt, man gibt Position für Position so ganz langsam auf. Und immer wenn man denkt, jetzt hat man wieder eine Mauer gebaut, kommt die nächste Welle und es geht wieder ein Stückchen raus. Also fing man am Anfang an und ging von der Verbalinspiration weg, landete man dann nach meinetwegen bei einer Personalinspiration. Man versucht also so zu argumentieren, nicht die ganze Bibel an sich ist Bibel, ist Gottes Wort, sondern die biblischen Autoren, die sind Träger des Wortes Gottes. Und alles andere, was noch da drin ist in der Bibel, das muss ich schon mal wegmachen. Sondern nur die einzelnen Personen sind noch quasi inspiriert. Und alles, was vom Zeitgeist da drin ist und Beschreibungen, meinetwegen Darstellungen irgendwelcher Umstände, die kann ich alle wegnehmen. Da habe ich nichts mit Inspiration. Nur der einsame Paulus allein, ich sage mal ein Beispiel, gilt als Person, qua Person inspiriert. Das war die eine Mauer. Dann merkte man, kann die Mauer nicht halten. Dann hat man sich zurückgezogen. Man sagt, es ist keine Personalinspiration, es ist eine Sachinspiration. Und die Sachinspiration sagt, nur insofern sind die christlichen, ist alles nur pauschalierend, aber was hilft's, ja? Also Sachinspiration sagt, nicht die Person an sich, wie ein Paulus ist inspiriert, er ist nur insofern inspiriert, als er zu religiösen Themen Stellung nimmt. Also, das war die nächste Überlegung. Das Motto, soll der Mann in irgendeiner Art und Weise zu normalen Fragen der korinthischen Gemeinde Stellung nehmen, die äußere Beschreibung von Gemeindeaufbau und sonstigen Sachen, da können wir das rausnehmen aus der Inspiration. Es geht quasi nur noch um die eigentlichen religiösen Themen. So, und die nächste Stufe, können Sie sich vorstellen, ist dann die Frage, was sind denn die wichtigen religiösen Themen, für die wir eine Inspiration noch brauchen? Und dann geht der Kreis quasi, Sie brauchen nicht weiter beschreiben, Sie sehen das System, geht quasi immer in eine Reduktion, eine klassische Abwicklung, eine Frontbegradigung in Anführungszeichen, die über Jahrhunderte gelaufen ist. So. Und diese Grundproblematik, die muss man begreifen. Wenn man diese Grundproblematik nicht begreift, dann fällt man ein zu schnelles Urteil. Der Ansatz war ja gar nicht, und bei allen, die dafür tätig waren, böse gemeint, sondern sie sahen sich in einer gewissen Pflicht zu meinen, sie müssten in dieser Weise nun tatsächlich diesen Weg gehen und haben diese Taktik nicht durchschaut, was da eigentlich dahinter steckt, dass es ein Grundproblem ist, das man ganz bewusst erkennen muss. Und dieses Grundproblem besteht darin, wie sollte der Mensch den Kanon im Kanon finden? Wie sollte ein Mensch einen Kanon im Kanon festlegen? Wie soll das gehen? Und das Dahinterstehende ist, das ist doch auch vom Grundprinzip ein Denkfehler, dass ich, der Mensch, meine beurteilen zu können und zu sollen, was der lebendige Gott mir bitteschön zu sagen hat. Das würden Sie sich umgekehrt absolut verbieten, schon auf der menschlichen Ebene. Ja? Dass ich sage, was Sie geschrieben haben, das gefällt mir teilweise nicht, das passt nicht zu Ihnen, ich stelle mir Sie anders vor und deswegen den Passus aus Ihrem Brief nehme ich raus, weil das passt meiner Meinung nach nicht zu Ihnen. Und die würden sagen, Dankeschön, das sage immer noch ich, was ich zu sagen habe. Und man muss einmal begreifen, was da für ein Problem besteht, einmal begreifen, wo die Grundproblematik ist, damit man das Ding beim Schopf packen kann. Man muss die Wurzel kriegen, sonst macht man nur immer ein bisschen Retuschieren am Rand herum. Und das ist die ganze Gärtnerabteilung weiß das, Sie können Ihr Unkraut noch x-mal mähen, das kommt alles immer wieder, wenn Sie nicht an den Punkt rankommen. Der Punkt ist das Prinzip. Das Prinzip ist, wie sollte ich ein Mensch, ein Kanon im Kanon finden und wie sollte ich mir einbilden, dass das meine Aufgabe wäre, als Mensch das Reden Gottes beurteilen zu können. Ich gerate also in einen klassischen Zirkel. Ich bin angewiesen auf das Wort Gottes. Ich bin angewiesen, dass mein Gott redet. Ich bin angewiesen, dass er sich festgelegt hat. Ohne Offenbarung hat der Mensch keine Chance. Wie soll der Mensch aber in die Rolle hineinkommen, zu meinen, er könne die Offenbarung Gottes beurteilen? Das ist ein klassischer Zirkel. Und den muss man begreifen. Wenn man den nicht sieht, dann wird die ganze Sache recht massiv und recht schief. Und ich hoffe, Sie können das verstehen. Wir haben also auf der einen Seite jetzt die Linie von Spinoza zu Semmler. Und wenn Sie jetzt einen Schritt mit mir weitergehen, in großen Stufen, dann kommen Sie zu Troeltsch, zu diesem Theologen, der von 1865 bis 1923 da gelebt und gewirkt hat. Und bei Troeltsch haben wir also schon den Sprung bis ins letzte Jahrhundert hinein. Und Sie merken, jetzt kommen wir langsam in unsere Zeit. Und Troeltsch ist deswegen so wichtig, weil wir mit ihm eine andere Begrifflichkeit verbinden, ich hoffe, Sie jetzt dann auch, nämlich den Gedanken der sogenannten historisch-kritischen Methode. Das ist mit diesem Namen insbesondere verbunden. Und die Troeltschen Prinzipien sind ganz wesentliche Prinzipien bis heute zum Verständnis der Bibel und des Wortes Gottes. Das sind so drei Prinzipien, die bei Troeltsch prägend und bestimmend waren. Und ich bin jetzt zwar schon nicht mehr jüngeren Datums, aber immerhin noch bis in meine Zeit hinein war klar, Troeltsche Prinzipien sind bitte treu zu lernen und zu rezipieren. Das ist Klassiker der Theologiegeschichte, die aufzunehmen sind. Also, das erste Prinzip von Troeltsch war prinzipielle Unterordnung des Wortes Gottes. Der Gedankengang ist genau der, es kann nichts geben und es wird nichts geben, es darf nichts geben, was über der Vernunft des Menschen steht. Alle Texte haben sich bitte schön am Menschen und seinem Denken zu messen. Alle Texte, prinzipiell. Der zweite Gedankengang, der ist ja schon heftig genug, der zweite Gedankengang des Troeltschen Prinzips ist das Prinzip der sogenannten Analogie. Er ging also an die Texte heran und sagte, ich kann schon von vornherein sagen, was rausfliegt, was nicht funktioniert, Dinge, für die es nichts Analoges in unserer Welt gibt. Das heißt, es muss etwas parallel laufendes, nachvollziehbares gefunden werden. Über das Prinzip der Analogie können Sie, wenn Sie mal einen ganz kurzen Blick in die Bibel werfen, merken, da können Sie relativ viel aus der Bibel hinaus katapultieren. Und zwar nicht nur kleine Randfragen, sondern da kommen Sie an den Markenkern des Neuen Testamentes heran. Und dazu kommt das dritte Prinzip, das muss man dazu nehmen, nämlich das Prinzip der Korrelation. Das heißt, es muss alles in einem Zusammenhang miteinander stehen und zwar auch im Zusammenhang einer gewissen Kausalität. Es muss eine Wechselwirkung nachvollziehbar erkennbar sein. Wenn Sie nur die Themen 2 und 3 nehmen, eins ist ja schon faktisch das Todesurteil, 2 und 3 kriegen Sie kein Kreuz unter und kriegen Sie kein Osterfest unter. Das haut nicht hin. Ostern ist analogielos. Ostern ist korrelationslos. Wenn ich mit diesem Ansatz operiere, habe ich den Kern christlichen Glaubens rationalistisch eliminiert. Ganz einfach. Verstehen Sie, jetzt muss man mal sich bewusst machen. Und dann begreifen, wenn das wirklich ernst genommen wird, und das wurde ja dann teilweise auch ernst genommen, dann komme ich an den Markenkern der ganzen Sache heran, dann komme ich an das, was wirklich christlichen Glauben ausmacht. Da reden wir nicht mehr drüber, ob das 5.000 oder 4.000 oder 99 bei der Speisung waren oder ob das tatsächlich übers Wasser gegangen ist oder ob das nur ein Trick war oder was weiß ich was, wie viele Tage der Jona im Fisch war. Da geht es um die ganz einfache Frage, ist Christus von den Toten auferstanden oder ist er nicht? Und deswegen ja auch den Rückzug, merken Sie es nicht, das hängt zusammen, den Rückzug innerhalb der Theologie, dass man sagt, das brauchen wir gar nicht mehr. Weil man meint, man kann es nicht mehr halten, geht man in den Bereich, wo man sagt, ist auch nicht nötig. Und deswegen der Weg im 20. Jahrhundert der Entmythologisierung, zu sagen, wir brauchen die historischen Fakten an Auferstehung nicht, wir brauchen nur das Entscheidende, das Existenzielle dahinter. Ob es Jesus tatsächlich auferstanden ist, ist für uns als Christen zweitrangig, so der Gedankengang. Er muss in der Sache, im Geist, im Inneren auferstanden sein. Das reicht uns. Dann komme ich natürlich aus der Analogie und Korrelation raus. Merken Sie, wie weitreichend das ist? Ich weiß, es ist halb zwei, ist furchtbar, aber nehmen Sie das einmal bewusst für sich wahr. Denn da in dieser Achse, merken Sie, das hat Folgen gehabt, bis in die ganz normalen Predigten, die jetzt an diesem Sonntag für Sonntag in unseren Landen gehalten werden. Wenn ich das nicht halten kann, rutscht mir das alles weg. Rutscht mir das alles weg, wenn ich unter diesen Voraussetzungen an die Bibel operiere und auch nur gemäßigt operiere, sitzt das Virus drin, was hier angelegt ist. Der Gedankengang der Analogie, der Gedankengang der Korrelation, Prinzipien aus dem Rationalismus, angelegt an das Wort Gottes, treffen den Markenkern, sind kein Randthema und deswegen ist das für uns ganz, ganz wichtig, das wahrzunehmen. Wir haben einen Riesenvorteil, dass wir schon zurückgucken können, was ich heute Morgen meinte. Wir haben schon 250, fast 300 Jahre dieser Bearbeitung der Heiligen Schrift hinter uns. Wir sehen schon, wie es dazu kam und was daraus folgte. Und wir müssen ja nicht konsequent alle Fehler weitermachen. Das ist ja auch mal eine Denkoption, die man einsetzen kann. Also, prinzipielle Unterordnung, der menschliche Verstand hat die Bibel wie das andere Buch zu beurteilen. Erster massiver Fehler, klassisch reingekommen in den Zirkelschluss, den ich vorhin beschrieben habe. Und dann noch eine weitere drastische Reduzierung durch die Prinzipien der Analogie und der Korrelation. Da bleibt dann faktisch, abgesehen von einem sagenumwobenen Religionsbuch, nichts mehr über. Da bleibt nichts mehr über. Das kann ich dann noch unterschiedlich stark machen, aber dem muss ich mir bewusst sein. So, und diese Phase, wir haben jetzt nur ein paar Eckdaten genannt, über Trölsch bis ins 20. Jahrhundert hinein, hat ja dann nach den beiden Weltkriegen, wir sprechen jetzt nur von dem deutschen Bereich, dann nach den beiden Weltkriegen zur massiven Bibelkritik geführt. Und diese Phase der massiven Bibelkritik hatte natürlich dann auch ein Aufbäumen auf der anderen Seite dann, in Anführungszeichen, endlich hervorgebracht. Nämlich, dass natürlich auch andere Kräfte gesagt haben, jetzt mal langsam, wo läuft das ganze Ding denn eigentlich hin? Da sind ein paar Grundprinzipien schiefgelaufen. Die schon ein paar Jahrzehnte christlichen Glaubens auf dem Buckel haben, die kennen vielleicht doch das kleine Heftchen von Bergmann, Alarm um die Bibel. Ja, also ein paar sind auch in diesem antiquarischen Alter. Ja, das heißt, die merken, da war ein Aufschrei durchgesetzt, da läuft was schief. Und dann gab es innerhalb des kirchlichen pietistischen Flügels dann auch tatsächlich ein Aufbegehren. Ich habe nochmal Ihnen das mitgebracht, was dann kam. Da hat dann zum Beispiel Gerhard Meyer das Buch geschrieben, das Ende der historisch-kritischen Methode. Das war ein Wunsch, das ist ja nicht Fakt. Sondern er meint nur, diesem Buch zum Ausdruck bringen zu sollen, dass das Ding im Prinzip sich als nicht tragfähig erwiesen hat. Und das Buch ist 1974 geschrieben worden. Das heißt, Sie merken, das war eine Phase, in der in unserem Kontext intensiv um diese Themen gerungen wurde und es ein Stück eine Aufarbeitung gab dieser 250 Jahren Geschichte ungefähr, die mit dem Rationalismus, der Bibelkritik, dem Verlassen der Inspirationslehre, dem Rückzugsgefechten in unterschiedlichen Etappen, der Nachkriegstheologie, Stichwort Bultmann, dann tatsächlich ist ein Aufbegehren gab, so Leute, stopp, halt, so geht's nicht weiter, wir müssen das einmal gründlichst durchdenken. Und der Gedankengang bei dem Buch jetzt gerade von Gerhard Mayer ist natürlich genau dieser Satz, den ich Ihnen vorhin zitiert habe. 200 Jahre Bemühungen führen dazu, der Kanon im Kanon ist unauffindbar. Das war so seine These. Und das konnte natürlich historisch er gut nachweisen, weil es bis dahin nun unendliche Kanones gab in verschiedensten Variationen. AT, das ist ja jetzt gar nichts mehr übrig geblieben, vom NT noch gewisse Reste, die da waren. Der Kanon im Kanon ist unauffindbar. Die Bibel lässt sich nicht in eine göttliche und eine menschliche Seite auseinanderlegen. Das haut nicht hin. Die Offenbarung ist mehr als eine Sache, es ist eine Person. Und das Ergebnis und seine Theorie stand schon vor der Auslegung fest. Also ich habe immer schon vorher eigentlich das gesagt, was am Ende dahin kommen muss. Und deswegen das Scheitern der Suche nach dem Kanon ist jetzt zuzugeben und neu anzusehen, dass das Analogieprinzip und das Korrelationsprinzip, merken Sie, ja, das Analogieprinzip und das Korrelationsprinzip an dieser Stelle nicht gelten dürfen. Sonst setze ich Gott außer Kraft. Ich, ein Mensch, setze Gott außer Kraft. Und ich sage ihm quasi, das darfst du nicht machen. Das ist eine Prinzipienentscheidung. Wenn ich der Mensch meine, bestimmen zu können, was er mir sagen kann, und ich lege fest, was er mir sagen kann, das haut nicht hin. Und das ist das, was an diesem ganzen Passus so wichtig ist. So, wo sind wir denn heute? Tja, ich weiß nicht, ob wir so glücklich sein können. Aber es ist unglaublich friedlich geworden. Es ist unglaublich friedlich geworden. Es ist eine gewisse Koexistenz. Eine gewisse Koexistenz zwischen Christen mit einem Inspirationsverständnis, ich sage mal jetzt von der alten Kirche über die reformierte Theologie, Pietismus, evangelikale Szene, ja, so diesen einen Flügel, und einer anderen Ausrichtung im Bibelverständnis, eine gewisse Koexistenz. Und ich sage mal an dieser Stelle, da kann man wirklich drüber diskutieren, aber ich behaupte, ich finde diesen Zustand fast gefährlicher als das, was die Christen in den 70ern, 80ern Jahren erlebt haben. Denn wir ringen nicht mehr um dieses Schriftprinzip, und weil wir nicht mehr um dieses Schriftprinzip ringen, träufelt in homöopathischer Dosis genau derselbe Saft in unser Leben hinein, der wird uns aber nicht als ein solcher verkauft und wir entdecken ihn gar nicht mehr. Und das ist das Problem. Und Sie können das in den unterschiedlichsten Varianten, ich bitte Sie einmal sensibel dafür zu werden, das einmal merken, wie das funktioniert. Das funktioniert über so Sätze wie, das sind zeitgemäße Teile der Bibel. Ja, Vorsicht, 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 das wird schwierig. Oder noch spannender finde ich Passagen wie, das können wir in unserem Kontext so heute nicht mehr sagen. Ja, da war zum Beispiel ein Beispiel in einer deutschen Stadt, ein Gottesdienst, da bin auch öffentliche Persönlichkeiten dabei waren, und der Pfarrer hatte diese eigenartige Idee, als Predigttext Johannes 14, Vers 6 zu nehmen. Ein ganz zentrales Wort unseres Gottes, wo Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt Gott zum Vater, außer denn durch mich. Und es entstand ein Aufruhr, wie man einen solchen Satz heute noch zitieren kann, weil der einfach nicht mehr in das Denken hineinpasst. Das ist nichts anderes als eine prinzipielle Unterordnung. Weil das passt nicht rein, das habe ich aussortiert, das darf heute nicht mehr sein. Ohne dass es begründet wird mit seinem Schriftverständnis. Das ist heute schon gang und gäbe. Ich muss gar nicht mehr Rechenschaft darüber ablegen, dass ich sage, ich nehme diesen Bibelvers nicht ernst oder ich nehme diese Passage raus oder die spielt für mich keine Rolle. Ich werde gar nicht mehr zur Rechenschaft darüber gezogen, weil ich schon eine Etage weiter bin. Wir sind schon miteinander d'accord, dass wir im Grunde genommen in einer gewissen Weise uns im biblischen Text aufhalten können. Wundern uns aber dann, wenn auch an unseren Lieblingsbereichen, die uns ganz, ganz wichtig sind, plötzlich eben auch tatsächlich die Mauern bröckeln und brechen. Also, das sind zum Beispiel Eltern, die noch relativ konservativ ethisch aufgewachsen sind und die mit Ach und Krach es auch geschenkt bekommen haben, dass ihre Kinder zum christlichen Glauben kamen. Und dann, wenn es tatsächlich um die Grundfragen der Ethik geht, das Eheverständnis an Sexualität, dann plötzlich merken, dass dann die biblischen Grundlagen, die dafür in der Bibel stehen, nicht ernst genommen werden. Sagt, das geht ja natürlich nicht. Ja, ich frage Sie, warum soll dann das nicht gehen? Wenn ganz andere Dinge locker und einfach gehen. Wenn ich bei A und B sage, das kann ich ruhig rauswerfen, warum soll ich nicht bei C und D auch sagen, dann kannst du das auch rauswerfen. Und das ist der sogenannte Domino-Effekt. Ja, dieser sogenannte Domino-Effekt, der ganz oft schon beschrieben wurde. Dieser Domino-Effekt, der im Grunde genommen zum Ausdruck bringt, wenn ich das Prinzip löse, dann brauche ich nur warten, bis nach dem ersten Stein der zweite, der dritte und der vierte Stein fällt. Und wenn die Steine 1 bis 4 mir persönlich noch nicht wehtun und ich deswegen da weggucke, dann kommt Stein 16, 17, 18 und die tun mir weh. Und das muss man wissen. Und dazu zitiere ich jetzt eben nochmal Martin Luther. Jetzt hat er die Spur wieder. Also, wer so kühn ist, dass er wagt, Gott leugnen oder Lügen strafen einem Wort und tut solches mutwillig wider oder gegen die Tatsache, dass er einmal oder zweimal vermahnt und unterwiesen ist, der wagt auch, tut's auch gewiss, Gott in allen seinen Worten leugnen und Lügen strafen. Drum heißt rund und rein, ganz und alles geglaubt oder nichts geglaubt. Das ist jetzt wieder Martin Luther, wie wir ihn kennen. Ja? Der Heilige Geist lässt sich nicht trennen, der lässt sich nicht teilen, dass er ein Stück sollte wahrhaftig lehren und das andere lehrt er falsch und lässt uns das Falsche glauben. Ja. Also das sind dann Sätze, wo man begreift, das Grundprinzip ist begriffen und verstanden worden. Nochmal, natürlich kann ich den Domino-Effekt übertreiben. Natürlich fällt Ihr Glaube nicht gleich um. Ich sage es mal, wenn an irgendeiner Stelle es eine Unklarheit im historischen Kontext der Bibel gibt, da gibt es ja 3 bis 4 Fragen, die bei uns noch offen sind. Deswegen fällt Ihnen das ganze System zusammen. Aber das Grundprinzip des Domino-Effekts, denke ich, sind Sie alle mit mir Zeugen, dass das funktioniert, dass es diesen Domino-Effekt gibt. Sie sind alle Zeugen. Ich kann es in meiner eigenen Biografie ein bisschen deutlich machen. Bevor ich hier mit in die Verantwortung der Langensteinbacher Höhe eingestiegen bin, war ich in verschiedenen Gemeinden Gemeindepastor und wir hatten in unserer Kirche einen kleinen Kreis von Pastoren, die mit relativer Besorgnis das Schriftverständnis unserer Kirche beobachtet haben. Und wir haben uns ab und zu einmal getroffen, immer wieder zum Austausch in Anführungszeichen der Gleichgesinnten. Und ich erinnere mich noch, wie wir als junge Pastoren gewisse Eckpfosten festgelegt haben. Ich sag mal Dominosteine. Ja? Gewisse Dominosteine festgelegt haben, wo wir gesagt haben, dann ist Schluss. Dann ist Schluss. Wenn das passiert, dann ist Schluss. Ich muss Ihnen ganz offen bekennen, alle Dominosteine, die damals von uns vor 20 Jahren festgelegt wurden, sind alle gefallen. Sind alle gefallen. In ethischen Fragestellungen, in Fragestellung des Bekenntnisses zur Einzigartigkeit von Jesus Christus, in Fragestellung, was Gott angeht, in Fragestellung, was ewiges Leben betrifft, sind alle gefallen. Und alle, die mit mir, ich ja auch, sind alle noch in der Kirche. Verstehen Sie, was ich meine? Wir sind alle mit hineingenommen in diesen Domino-Effekt, ganz bewusst mit hineingenommen in diesen Domino-Effekt. Und schauen Sie mal in Ihre eigene Biografie hinein, die mit mir vielleicht schon die zweite, dritte Generation von Christen sind. Vieles natürlich war ein Stück Traditionsgeschichte, das kann ruhig auch den Bach runtergehen, da ist kein Problem. Aber wo wir inhaltlich am Wort Gottes gemessene Werte inzwischen verloren haben, sind wir in einer gewissen Weise diesem Prinzip auf den Leim gegangen. Und das betrifft nicht nur irgendwelche kritischen liberalen Geister, das ist in der Diffundierung ganz, ganz stark mitten hinein die christliche Gemeinde. Ich möchte Ihnen nur, damit Sie ein bisschen Diskussionsfutter haben für Ihr Kaffee trinken, sagen, diskutieren Sie doch einmal heute in einer durchschnittlich evangelikalen Gemeinde die Frage nach dem Lehramt der Frauen. Hätte was. Diskutieren Sie einmal in einem durchschnittlich geprägten Jugendkreis, wann fängt eine Ehe an? Wäre interessant. Diskutieren Sie mal einen ganz normalen Kreis von evangelikalen Theologen die Einzigkeit, die Einzigartigkeit Jesu Christi gegenüber anderen Religionen. Sprechen Sie einmal in einem Kreis von Pfarrern über die Realität der Auferstehung. Alles Dominosteine, alle weg. Warum sind die alle weg? Weil wir einem fehlgeleiteten Prinzip hinterhergelaufen sind. Und das bitte ich Sie, das ist im Grunde genommen, Sie merken, jetzt kommen wir langsam zur Sache. Das ist das Eigentliche, was man begreifen muss, verstehen muss, dass da was schiefgelaufen ist, weil es einen Rollentausch gegeben hat, der fatale Folgen hatte. Wir sind durch die Geistesgeschichte in eine Lage hineinmanövriert worden, wo wir in einer Rolle sind, die uns nicht gebührt. Die Rolle des Menschen, der den Kanon im Kanon bestimmt, die Rolle dessen, der Gott sagt, was er zu sein und zu denken und zu sagen hat. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Und das Pudding muss man richtig gut erkennen. Und ich bitte Sie, ein Stückchen, wie soll man das sagen, ein Stückchen Sensibilität wahrzunehmen, aufzunehmen und dann auch zu erspüren, nicht nur im Sinn, auf wen kann ich den Finger zeigen, verstehen Sie? Sondern für sich selber zu merken, wie diese Kräfte an uns nagen, wie sie uns bestimmen, wie sie wirken, wenn ich nicht ein klares, reflektiertes Verständnis zur Bibel habe, zum Kanon, zur Inspiration, zu meiner Entscheidung, wie ich mit diesen Texten umgehe. Und deswegen ist dieser Teil sehr, sehr wichtig, diese Linie zu begreifen, der Bibelkritik bis zum heutigen Standpunkt. Wenn man das heute anschaut, dann haben wir natürlich einen riesen Vorteil, auch heute in gerade in unserem Bereich, dass wir eine ganze Reihe ja von Bekenntnissen haben, die versuchen, wieder an das ursprüngliche Inspirationsverständnis anzuknüpfen. Und da möchte ich Ihnen gerne zumindest, damit Sie das wissen, auf drei Dinge aufmerksam machen, die mit diesem alten Inspirationsverständnis in relativ neuer Weise versuchen, wieder anzuknüpfen. Dazu gehört zum einen das Bekenntnis der Evangelischen Allianz in der Fassung von 1972. Können Sie im Internet schlecht schnell googeln und rauskriegen, ist kein Thema. Da steht ein ganz wichtiger Satz zum Inspirationsverständnis in Artikel 2. Wir bekennen uns zur göttlichen Inspiration der Heiligen Schrift, ihrer völligen Zuverlässigkeit und höchsten Autorität in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung. Das ist ein klarer Satz, ja? Der 1972 Bekenntnis der Evangelischen Allianz. Wir bekennen uns zur göttlichen Inspiration der Heiligen Schrift, ihrer völligen Zuverlässigkeit und höchsten Autorität in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung. Man hat diesen Satz in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung von rechts, konservativen Kreisen missverstanden im Sinn von nur in den Fragen der Lebensführung. Das war nicht der Tenor des Satzes, sondern der Tenor des Satzes damals war gerade umgekehrt, dass sie in allen Fragen der Lebensführung was zu sagen hat, und eben nicht nur in ein paar religiösen Randthemen. Ja? Also man darf den Tenor eines Textes auch nicht verdrehen. Der Gedankengang war gerade umgekehrt. Die völlige Zuverlässigkeit und höchste Autorität in allen Fragen des Glaubens, und eben nicht nur des Glaubens, sondern auch der Lebensführung. Da sind alle ethischen Themen mit drin. Das wäre ein Gedankengang, wo zum Beispiel in einem Bekenntnis, das für eine relativ große Gruppe von Menschen, von Glaubenden auch in unserem Land, versucht wurde, wieder einen Eckpfosten reinzuhauen und festzumachen. Und in dieser Zeit, in den 70er und 80er Jahren, war ja im Bereich Deutschen Evangelischen Allianz unter anderem Pastor Laubach tätig, Fritz Laubach, der von Hamburg kommt, sehr stark auch da theologisches Profil in die Evangelische Allianz hineingebracht hat. Ein zweiter Punkt, nur zwei Jahre später, ist die sogenannte Lausanner Verpflichtung. Die Lausanner Verpflichtung war ja ein großer Kongress, der im Juli 1974 in Lausanne stattfand. Über 2.500 evangelikal geprägte Personen aus über 150 Nationen. Das war eine richtig gute Sache. Da kommt Damasus mit seinem kleinen Konzil von 382 gar nicht mit. Also eine gute Sache, wo Christen da eben sich zusammengefunden haben und gemerkt haben, wir müssen an dieser Stelle jetzt wieder ein klares Signal setzen, damit wir aus diesem Zirkelschluss rauskommen und wieder wissen, wo es lang geht. Ich lese Ihnen auch da den Absatz 2 über die Heilige Schrift. Wir bekräftigen die göttliche Inspiration, die gewissmachende Wahrheit und Autorität der alt- und neutestamentlichen Schriften in ihrer Gesamtheit als das einzig geschriebene Wort Gottes. Es ist ohne Irrtum in allem, was es bekräftigt und ist der einzig unfehlbare Maßstab des Glaubens und des Lebens. Wir bekennen zugleich die Macht des Wortes Gottes, seinen Heilsplan zu verwirklichen. Die Botschaft der Bibel ist an die ganze Menschheit gerichtet. Sie ist Offenbarung Gottes in Christus Jesus und in der Heiligen Schrift. Und die Heilige Schrift ist unwandelbar. Der Heilige Geist spricht noch heute durch diese Offenbarung. Er erleuchtet den Geist seines Volkes in allen Kulturen. So erkennen sie seine Wahrheit immer neu mit ihren eigenen Augen. Der Heilige Geist enthüllt der ganzen Gemeinde mehr und mehr die vielfältige Weisheit Gottes in diesem Wort Gottes. Das ist eine Verpflichtung. Sie merken, was da für ein Tenor drin ist. Sie merken die Gegenspur. Da zieht einer eine Gegenspur. Um das Ganze noch vollständig zu machen, dann sind Sie fit in den Papieren. 1977, Sie merken, wie das nah aneinander ging. Mann, was waren die doch fit in den 70ern? Ja, gab es die sogenannte Chicagoer Erklärung. Die Chicagoer Erklärung zur Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift ist von einem internationalen Rat für biblische Irrtumslosigkeit, was es alles gibt, ne? Von einem internationalen Rat für biblische Irrtumslosigkeit formuliert worden. Ein hochinteressanter, ganz, ganz wichtiger Text, an dem versucht wird, an dem sich Christen orientieren, die jetzt hier im Haus waren und vorgestern Stefan Holthaus sie erlebt haben, Dekan der Freien Theologischen Hochschule. Das ist zum Beispiel eine Abteilung, die sich auf die Chicagoer Erklärung beziehen. Sie sagen, da nehmen wir ein Stück unser Schriftverständnis her. Und in Deutschland ist das auch die Abteilung der sogenannten KBAs, der Konferenz Bibeltreuer Ausbildungsstätten, die an der Chicagoer Erklärung sich orientieren, in der es heißt, Gott, der selbst die Wahrheit ist und nur die Wahrheit spricht, hat die Heilige Schrift inspiriert, um sich damit selbst der verlorenen Menschheit durch Jesus Christus als Schöpfer und Herr, Erlöser und Richter zu offenbaren. Der Heilige Schrift ist Gottes Zeugnis von seiner eigenen Person. Da die Schrift vollständig und wörtlich von Gott gegeben wurde, ist sie in allem, was sie lehrt, ohne Irrtum und Fehler. Es gibt noch viel mehr Text, aber das soll an dieser Stelle genügen. Also, was Sie hoffentlich verspüren mit mir, wenn Sie den Weg jetzt mitgegangen sind, ist, die Linie ist durchgezogen von der bibelkritischen Phase bis ins Mitte des letzten Jahrhunderts, Nachkriegszeit, und dann einem Stück Aufwachen der Gemeinde Jesu, nicht nur im deutschsprachigen Bereich, genauso auch im angelsächsischen Bereich, ganz klar, ein Aufwachen der Gemeinde Jesu und ein Neufestmachen am ursprünglichen Kanon- und Inspirationsverständnis. Bekenntnis der Evangelischen Allianz 1972, das ist eine Verpflichtung 1974, Chicago-Erklärung 1977. Soweit bis dahin. Und heute versuchen wir nun in unserem Bereich, was es gerade evangelikale Theologie betrifft, so die Position festzumachen, dass wir auf der einen Seite die Menschlichkeit der Bibel akzeptieren, selbstverständlich haben wir diesen paar Stunden jetzt schon mehrfach erst gesehen und auch betont, und auf der anderen Seite die Besonderheiten, das Außergewöhnliche der Bibel annehmen. Und daraus sind verschiedene Ausdrücke geworden, mit denen man versucht, im Gegensatz einer historisch-kritischen Bibelauslegung, dieses Verständnis in einem Satz zu beschreiben. Daraus wurde dann historisch-biblische Auslegung oder historisch-theologische Auslegung, wo jedes Mal versucht, das Menschliche mit dem Stichwort historisch abzudecken und das Zweite, das Besondere mit der Vokabel biblisch oder theologisch, genau im Gegensatz zu der anderen Vokabel, nämlich kritisch. Ja, das heißt, man hat versucht, ein Pendant zu bilden zu historisch-kritisch auf der einen Seite, heißt nicht unhistorisch, sondern heißt historisch auch da, sicher. Aber dann kommt der entscheidende Aspekt dazu, nämlich biblisch oder theologisch im Sinn von die Besonderheit der Bibel erkennen und auch respektieren. Ja, jetzt sind Sie richtig gut bei mir schon mitmarschiert. Ich denke, so ein ganz klein bisschen haben wir noch Luft, bevor Sie Ihren Kaffee kriegen und dann Ihr Koffeinspiegel wieder hochfahren können. Nämlich, ich würde natürlich sehr gerne mit Ihnen jetzt noch, darf ich? Ja, ist ja gut, teilweise die nichts mehr sagen, die sind schon weg. Also würde ich Sie gerne ganz, ganz kurz noch in das reinnehmen, was nach dem Kaffeetrinken für uns dran ist. Nämlich, wir haben doch jetzt hier schon einen Namen entdeckt, Johann Georg Hamann. Und das Besondere an diesem Hamann ist, dass er, wenn Sie mal gucken, zeitgleich mit der ganzen Bagage gelebt hat. Ja? Das ist für mich schon mal sehr, sehr wichtig, Ihnen das deutlich zu machen. Zeitgleich mit der ganzen Abteilung gelebt hat, von Reimarius, Lessing, Semmler, Kant, die ganze Abteilung. Und gleichzeitig, genau in dieser unglaublichen Welle des Rationalismus und der Aufklärung, er einen total anderen Ansatz gefahren ist, was das Verständnis der Bibel, der Heiligen Schrift, der Inspiration des Kanons betrifft. Und allein schon diese erfrischende Parallelität hilft uns schon oder ist gut, diesen Namen einmal auf sich wirken zu lassen. Von Hamann ist wichtig, dass Sie deswegen vielleicht von ihm so wenig bisher gehört haben, weil dieser Mann, wie soll ich das jetzt ausdrücken, ohne Sie zu beleidigen, der spielt einfach in einer anderen Liga. Das heißt, die Texte von ihm sind einfach unglaublich schwer zu verstehen. Unglaublich schwer zu verstehen. Bis heute, wenn man Hamann-Texte aufschlägt und nach zwei Sätzen denkt man, schade, ich nicht. Ja? Also kann mir vielleicht das jemand übersetzen. Aber wenn Sie mal so ein paar Kerngedanken aufnehmen, dann merken Sie, dass in diesem Mann was ganz Außergewöhnliches drin ist, was quasi die Gegenposition darstellt, auf die wir uns zurückziehen sollten und zurückziehen werden, wenn es um die Bibel geht. Hamann von seiner Lebensgeschichte her ganz verrückt, ganz eigenartig. Also abgebrochenes Studium, als Packhofverwalter tätig in Königsberg, ein Privatlehrer zwischendurch, dann war er noch mal später als Übersetzer irgendwo tätig, ganz oft krank gewesen, Übersetzer bei der preußischen Zollverwaltung, Sekretär so ein bisschen, aber nie was Außergewöhnliches. Aber super intelligent. Magus des Nordens haben sie ihn damals genannt. Sokrates hat ihn Goethe genannt. Der christliche Sokrates war die Beschreibung, die Goethe dem Hamann gab. Das heißt, sie haben nicht mit irgendjemandem was zu tun, sondern dieser Mann hat brieflich Kontakt gehabt mit Herder, mit Hamann, mit Lessing, mit Goethe. In der Abteilung hat er gespielt. Lavater, Claudius, Nicolai, das war so sein Kreis, in dem der Mann operierte. Okay? So, damit Sie es wissen. Dann ist er einer, der wie kein anderer ein Luther-Schüler ist. Ein konsequenter Luther-Schüler, der in Deutschland eben ganz bewusst die Grundgedanken lutherischer Theologie wieder aufgenommen hat. Und er ist der Mann, der auf einen anderen großen Philosophen massiven Einfluss hat, nämlich auf Kierkegaard. Also von Hamann geht direkt eine Linie nachher weiter zu Kierkegaard. Kierkegaard ist ganz stark von Hamann geprägt und bestimmt worden. Das nur, dass Sie es ein klein wenig merken, mit wem haben Sie es denn zu tun? Weil ganz viele von Ihnen jetzt nicht gerade jeden Tag und Johann Georg Hamann im Umfeld sind, verstehe ich auch. Warum ist der Mann so wichtig? Weil dieser Mann etwas ganz Wichtiges erkannt hat, was fürs Bibelverständnis für uns von absoluter zentraler Bedeutung ist. Nämlich, dass die Art, wie die Bibel ist, und dazu gehört auch diese in Anführungszeichen verrückte Kanonsgeschichte, dass die Art, wie die Bibel ist, dass das nicht etwa ein notwendiges Übel ist, das Gott leider ertragen musste, weil ihm nichts Besseres einfiel, könnte man ja denken, sondern dass die Art, wie die Bibel ist, ganz bewusst von Gott so gewählt wurde, ganz bewusst so von Gott gewählt wurde, inklusive der verrückten Kanonsgeschichte. Und das ist etwas, ich hoffe, Sie merken das schon, das gibt uns einen anderen Trial im Nachdenken. Die Bibel entspricht in der Art, wie sie ist, dem Kern dessen, was sie vermittelt, nämlich dem Evangelium. Was ist der Kern des Evangeliums? Der Kern des Evangeliums, so Hamann in seiner Sprache, ist die sogenannte Kondensistenz Gottes, die Erniedrigung Gottes. Gott erniedrigt sich im Sohn. Und zwar erniedrigt sich der Sohn so weit, dass er, siehe Philipper 2, er seiner ganzen Gottheit entledigt. Er legt alles komplett ab. Er wird so niedrig, dass er sogar Mensch wird. Er wird so niedrig, dass er Baby wird. Er wird so niedrig, dass er Windeln trägt. Er wird so klein, dass man den Schöpfer des Universums auf einen Esel reitend nach Jerusalem reinschicken kann. Was für ein verrückter Gott. Er wird so mickrig, so runter, so weit runter, dass er sogar bereit ist, sich abschlachten zu lassen und hinrichten zu lassen an einem Kreuz. Das ist die maximale Erniedrigung Gottes. Und diese maximale Erniedrigung Gottes steht sub contraria, im Widerspruch, grundsätzlich im Widerspruch zu dem, wie diese Welt tickt. Und damit sind Sie in der Kreuzestheologie im 1. Korintherbrief angekommen. Erinnern Sie sich? Die Weisheit dieser Welt hat es nicht geschafft. Aber die vermeintliche Torheit Gottes ist weiser, als diese Welt ist und hat tatsächlich in der maximalen Torheit des Kreuzes das Weiseste geschaffen, was überhaupt zu schaffen ist, nämlich dieses Geschenk des Kreuzes. So, und dieser Erniedrigung des Sohnes Gottes, so Haman, entspricht konsequenterweise auch die Erniedrigung des Wortes. Das heißt, Gott erniedrigt sich, indem er tatsächlich nicht nur in Schriftform reingeht, sondern innerhalb der Schriftform sich jetzt nicht die Top-Leute seiner Zeit sucht. Natürlich hat Haman das sofort entdeckt in seiner Genialität. Wie sagte er, ein Matthäus kommt halt nicht an die antiken Autoren heran, seinem Griechisch. Richtig. Und Matthäus geht noch. Petrus ist schlimmer. Ja? Der beste Autor im Neuen Testament, sprachlich gesehen, ist noch Lukas. Ja? Der hat noch ein bisschen einen gewissen Stil, Griechisch. Aber rein sprachlich kommen die nie und nimmer an die großen antiken Autoren heran. Natürlich nicht. Uns wird noch viel schlimmer, sagt Haman. Es ist sogar gut, dass Gott sich hineingewickelt hat in die Windeln der Bibel. Verstehen Sie das Bild? In die Windeln der Bibel. Das sind Windeln und die haben ihre ganze Brüchigkeit, Schlechtigkeit, Niedrigkeit, Seichtigkeit, wie Haman sagt. Seichtigkeit. Das ist nichts Besonderes. Und dazu gehört auch diese verrückte Kanonsgeschichte. Was hätten wir gern ein hochkarätiges geistiges Gremium gehabt, das in der Vollblüte des Heiligen Geistes eine gute Entscheidung getroffen hat. Dagegen haben wir diesen Chaos-Club, der nach ein paar Jahrhunderten mit Ach und Krach den Kanon festgezurrt hat. Ja, meine Güte, merken Sie die Erniedrigung. Und das muss man begreifen. Das muss man ganz, ganz tief begreifen, dass das korrespondiert. Die Niedrigkeit im Kern des Evangeliums, 1. Korinther 1, Kreuzestheologie, und die Erniedrigung im Wort. In gleicher Weise erniedrigt Gott sich in das Wort hinein. Der Entäußerung Gottes in seiner Person entspricht die Entäußerung in seinem Wort. Die ganzen Grenzen, die der Sohn Gottes auf sich genommen hat, was für furchtbare Grenzen hat er auf sich genommen, sehen Sie wiederum in seinem Wort. Und gleichzeitig, damit Sie jetzt in die falsche Spur kommen, gibt es nichts Schöneres als den gekreuzigten Christus. Und nichts Schöneres als diese Bibel. Verstehen Sie das? Das muss zusammen. Das muss zusammen. Zu begreifen, da ist ein Grundprinzip göttlichen Denkens dahinter. Gott schlägt uns nicht eine Bibel um die Ohren, wo Sie erstmal eine mittlere Übersetzungshilfe brauchen, um sie zu verstehen. Sondern Sie kriegen ein Buch, wo Sie selbst mit durchschnittlicher Intelligenz begabt sagen, oh Mann, ist aber schlicht teilweise. So schwierig, fehlerhaft vielleicht, kompliziert, nicht so wie ich es dachte. Und die Kanonsgeschichte und die Varianten und die Lesart und der verderbte Text und was weiß ich was und alles. Und, verstehen Sie? Alles niedrig, niedrig. Und genau in dieser Niedrigkeit, und da kommen wir am Nachmittag noch drauf, die absolute Schönheit der Bibel. Kein Buch ist schöner als dieses Buch. Kein Buch ist heiliger als dieses Buch. Kein Buch ist göttlicher als dieses Buch. Aber genau weil es so ist und nicht weil es so sein sollte, musste im Sinn von, es sei dumm gelaufen, sondern weil der Ewige es genau so wollte. Und ich hoffe, wenn Sie das anfangen zu denken, stört Sie die verrückte Kanonsgeschichte nicht mehr. Verstehen Sie? Dann stört sie die verrückte Kanonsgeschichte nicht mehr, weil sie eine andere Denkrichtung kriegen für ein Thema, an dem wir dann in Kürze noch weiterarbeiten werden. Also, Entäußerung Gottes läuft in Korrelation zur Entäußerung des Wortes Gottes. Stilgrenzen Machtbegrenzungen, Entäußerung des Sohnes in Korrelation zur Entäußerung des Wortes Gottes. Und da können Sie jetzt alles reinnehmen. Heute nach der Vormittagseinheit fragte mich jemand, das kann doch nicht sein, dass Gott das zulässt, dass Paulus nicht biblischen Stoff in Anführungszeichen aufnimmt. Doch. Sogar antike Autoren werden zitiert in der Bibel und damit kanonisiert. Verrückt. Es geht doch nicht, dass aus dem von uns aus gesehen nicht gut geheißen apokryphen Text der Apostel Paulus irgendwas aus Judith zitiert. Das darf er doch nicht machen. Doch, das darf er machen. Und kommt mit hinein in dieses Buch und wird kanonisiert und Gott kommt damit klar. Das geht doch nicht, dass wir so lange gebraucht haben, bis ein Kanon festgestellt wurde. Das kann doch nicht sein. Doch, das kann sein. Das gehört mit zur Niedrigkeit dieses Buches. Das geht doch nicht, dass wir an irgendeiner Bibelstelle stehen und sagen, wir haben an dieser Stelle keinen guten Text. Wir wissen nicht, ob es so oder so heißt. Dann heißt es immer in Auslegung, der Text ist verderbt. Wenn ich das Wort schon lese, werde ich ganz nervös. Weil das heißt, am Ende weißt du nichts Genaues. Richtig, es gibt Passagen, wo wir keinen guten Text haben. Ach Gott, du bist doch Gott. Du könntest doch uns vernünftigen Text liefern. Verstehen Sie nicht? Natürlich wäre das kein Thema für ihn. Er könnte ihn von oben im Buch runterschmeißen, dass es in sich hätte. Das hat er nicht getan, weil es korrespondiert zu etwas ganz anderem, nämlich zu seinem Sohn, zur größten Erniedrigung. Und deswegen kommt zu dem einen Thema, zum Verstehen, was zum Vertrauen führt, das zweite Thema ganz wesentlich dazu, nämlich zu einem Vertrauen, das zum Verstehen führt. Und da machen wir nachher dann noch ein wenig weiter. Haman und seine Kondeszendenz, seine Erniedrigung, wer die Schrift erfahren will, muss in diesen Gedankengang mit rein. Wer das nicht akzeptiert, stört sich beständig an der Schrift und erfährt nicht ihre eigentliche Kraft. Und das läuft parallel zum Kreuz. Das Kreuz. Seine Torheit, ja, erinnern sich, 1. Korinther 1, seine Torheit für die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist die Gotteskraft. Und das Gleiche gilt für die Heilige Schrift. Dass Leute auch christlich, religiös geprägt, Leute sagen, also mit der Bibel habe ich meine Schwierigkeiten und Probleme. Ja, ja, und dann merkt man, guter Freund, du hast die Kröte nicht geschluckt, die entscheidende Kröte. Und die entscheidende Kröte heißt Fides, Vertrauen. 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 Und dann ändert sich die gesamte Sichtweise, was die Heilige Schrift betrifft. Wer die Schrift im Kern erfahren will, muss wirklich bereit sein, die Schrift zu akzeptieren und die Niedrigkeit der Schrift zu akzeptieren, nicht als Manko, sondern als so von Gott festgelegt und gewollt. Weil der Zugang zur Schrift dasselbe Zugang ist wie zum Glauben, nämlich Vertrauen. Und deswegen ist eine verrückte Kanonsgeschichte, sind gesammelte Handschriftenfragmente, sind chaotische Unstimmigkeiten bis heute in den Konfessionen, sind atheistische antike Denkerzitate, völlig unnötige apokryphe Aufnahmen, verderbte Textpassagen, nicht nachvollziehbare Gedankengänge in prophetischen Texten. Alles, was Sie noch Punkt, Punkt, Punkt sagen können, gehört in diesen Duktus hinein. Dass Sie sagen, Herr, das ist aber eine ganz schöne Windel. Aber es ist die Windel, in der du das Schönste eingepackt hast, was du jemals der Welt geben konntest. Nämlich dein Wort, / dein Sohn.